Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Zum Start der E-Scooter in Deutschland sieht sich der Marktführer im deutschen Fahrradverleihgeschäft Nextbike einer neuen Konkurrenz gegenüber. Ich habe mit Ralf Kalubner, dem Gründer und CEO von Nextbike, gesprochen.
Ich erwarte einfach eine große Aufmerksamkeit für den Markt der Mikromobilität. Also es werden ja, ich schätze mal, 50.000 bis 100.000 E-Scooter in den nächsten Monaten auf die deutschen Straßen gebracht. Das ist ja mehr als die Leihfahrradflotte, die wir in Deutschland haben.
Erfahren Sie, wie er sich auf die anrollende Flut von Anbietern und E-Scootern auf dem deutschen Markt vorbereitet und was seine Lösung für den Mobilitätsstress in deutschen Großstädten ist. Herr Kalubner, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, jetzt so kurzfristig für das Interview. Sie sind mit einer Leihfahrradflotte von 20.000 Rädern Spitzenreiter in Deutschland und inzwischen besitzen Sie 50.000 Räder auf 4 Kontinenten. Und gegen die Konkurrenz aus Singapur, den Fahrradsharing-Anbieter O-Bike, haben Sie sich ja auch durchgesetzt. Zuletzt hatte O-Bike nach seiner Pleite ja auch noch für reichlich Unmut in Städten wie München gesorgt, da die Räder nicht entsorgt worden sind. Erwarten Sie ein ähnliches Desaster bei den E-Scootern?
Das lässt sich natürlich jetzt noch nicht abzeichnen. Aber es sind schon einige Vorzeichen da, die diese China-Bikesharing-Blase ein bisschen ähnlich aussehen lassen wie die derzeitige Situation auf dem Scootermarkt. Es gibt also ganz viele Anbieter, es gibt wildes Abstellen von Fahrzeugen, es gibt, sage ich mal, die Mentalität, wer am ehesten, am ersten in der Stadt ist, kriegt am schnellsten die Kunden und macht dann hinterher das Rennen. Also da sind schon sehr viele Ähnlichkeiten zu dem, was wir in den letzten 2 Jahren im europäischen Markt verfolgt haben. Ob es jetzt denselben Ausgang hat, das ist fraglich. Eins ist allerdings auch klar, dass die Scooter und die Haltbarkeit der Scooter ja wesentlich geringer ist als die von Fahrrädern. Das heißt also, Fahrräder im Stadtbild sind ja funktionstüchtig immerhin noch, sagen wir mal, 3, 4, 5, 6 oder bei uns sind 7 Jahre. Und die Haltbarkeit von Scootern ist ja auf einige Monate derzeit begrenzt. Und daher erwarten wir, eigentlich sollte es eine Blase sein, auch ein schnelles Platzen dergleichen.
Das heißt, Sie sehen sich nicht wirklich in Konkurrenz zu den E-Scootern mit Ihren Nextbikes?
Ich sag mal, Fahrräder, Elektrofahrräder und Scooter sind jetzt in dem neudeutschen Mobilitätsbereich Mikromobilität angesiedelt. Da kann man natürlich dieselbe Strecke mit dem Scooter zurücklegen oder mit dem Fahrrad. Insofern gibt's da schon eine Konkurrenz. Wir sehen aber sehr viele Vorteile beim Fahrrad. Wir sehen auch, sag mal, gerade anlässlich der derzeit sehr heftig geführten und sehr nötigen Klimadebatte ganz eindeutig die Vorteile beim Fahrrad.
Also Sie sind der Meinung, die Fahrräder, die ja schon eine lange Tradition haben, werden sich auch auf längere Sicht gegenüber den E-Scootern durchsetzen?
Ja, da bin ich ganz fest von überzeugt und ich denke nicht nur ich. Ich meine, es gibt Menschen, die fahren gerne Fahrrad und es gibt Menschen, die fahren nicht so gerne Fahrrad. Von der Seite wird sich auch der E-Scooter irgendwie halten, aber das Fahrrad hat so viele Vorteile. Es ist halt schneller als der E-Scooter, es ist nachhaltiger. Man bewegt die eigenen Muskeln, also im Winter, wenn es kalt ist, erwärmt man sich sogar noch bequemer als der E-Scooter. Wir müssen nicht täglich oder nächtlich Batteriewechsel durchführen, das heißt, die Serviceaufwendungen sind wesentlich geringer. Es ist gut für die Fitness, fürs Wohlbefinden und ist auch noch schneller und billiger und deshalb glauben wir oder sind sehr davon überzeugt, dass das Fahrrad auf lange Sicht, aber auch auf mittelfristige Sicht nach einer kurzen Blase wieder das dominierende Fahrzeug der Mikromobilität sein wird.
Nach einer kurzen Blase, das heißt, Sie erwarten schon kurzfristige Effekte durch die Einführung der E-Scooter, die auch Ihr Fahrradverleihsystem betreffen?
Nein, ich erwarte einfach eine große Aufmerksamkeit für den Markt der Mikromobilität. Also es werden ja, ich schätze mal, 50.000 bis 100.000 E-Scooter in den nächsten Monaten auf die deutschen Straßen gebracht. Das ist ja mehr als die Leihfahrradflotte, die wir in Deutschland haben. Und deshalb werden das auch viele Leute nutzen. Und am Anfang will es, ich denke mal, fast jeder einfach mal ausprobieren. Hinterher kriegt man dann die Rechnung von dem Anbieter und zahlt plötzlich 10 Euro oder 9 Euro für eine Stunde fahren und sagt, na gut, ist das jetzt wiederholungsbedürftig? Auf dem Fahrrad kostet es halt ein Euro oder wenn man einen entsprechenden Monatstarif hat, kriegt man die Stunde sogar kostenlos. Und deshalb denke ich, dass nach einem halben Jahr gewisser Alltag einkehrt und die Gefährte nicht mehr so häufig benutzt werden wie am Anfang, weil der Reiz einfach fehlt. Und dann stehen die Scooter ungenutzt in den Straßen rum, an den Ecken. Und man spricht ja auch von Mikromobilitätsmüll, also wenn das nicht organisiert ist und jeder seine Sachen da auf die Straßen stellen kann, dann ist halt auch schnell sehr viel Unordnung da und dann wird es störend und für andere Verkehrsteilnehmer einfach ein bisschen einschränkend. Und da ist in Deutschland einfach Handlungsbedarf.
Auf jeden Fall ist sich die Öffentlichkeit ja darüber bewusst, über dieses Problem, was Sie angesprochen haben mit der Vermüllung und dass die Roller überall herumstehen. Das war ja in den USA ein großes Thema. Daraus gelernt hat man in Wien oder Göteborg zum Beispiel. Da sind die E-Scooter ja auch eingeführt worden im Sharing-Modell. Und bisher macht man da ganz gute Erfahrungen. Beim Next-Bike-System kann man ja auch die letzte Meile schließen, einfach indem man das Fahrrad nimmt. Aber man muss in den meisten Fällen, mit einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel in Berlin, die Räder ja an festen Stationen wieder abgeben. Im Gegensatz eben zu den E-Scootern, die man überall abstellen kann. Das ist ja das
so. Ich will Sie einfach kurz unterbrechen, wenn ich darf. Also Nextbike hat vor 14 Jahren gestartet mit einem Free-Floating-System in Leipzig. Und dann hatten wir bestimmt über 8 Jahre ein stationsloses System in verschiedenen Städten betrieben, bis dann in Paris das erste stationsgebundene Fahrradverleihsystem oder große Fahrradverleihsystem in Städten viele Nachahmer fand und jeder wollte ein stationsbasiertes System haben, auch gerade aufgrund der Ordnung. Bei uns ist es jetzt so, dass wir in den meisten Städten ein Free-Floating-System haben, aber in anderen Städten, wo Städte sich explizit mehr Ordnung gewünscht haben, haben wir heute stationsgebundene Systeme oder auch Hybridsysteme, das heißt, wo man sowohl an Stationen zurückgeben kann, als auch in einem Bereich, einem markierten Bereich in der Stadt, wo man es an jeder Straßenecke vor jeder Haustür zurückgeben kann.
Das heißt, Sie sehen da keinen Nachteil der Nextbikes, auch in den Städten, wo sie stationsgebunden sind, durch den Wunsch der Stadt?
Naja, unser Wunsch von Nextbike ist es ja ohnehin, auch mit den Städten, die ein stationsgebundenes System haben, das ein bisschen zu öffnen. Solange es nicht alle 200 Meter oder 100 Meter eine Station gibt, ist ein Free-Floating-System schon von Vorteil. Also die Frage ist nicht stationsgebunden oder nicht stationsgebunden, sondern die Frage ist, wie kriegt man ein optimales Mikromobilitätsangebot in eine Stadt, das vernetzt ist mit der Infrastruktur, mit dem öffentlichen Verkehr, mit den Unternehmen, mit den Universitäten, mit den Kunden, den Straßen und Plätzen, damit eben mehr Verkehr nicht zu mehr Unordnung führt.
Also die Unordnung ist das eine. Das andere ist ja auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Also wenn zu viele Anbieter einfach unreguliert die Städte vollstellen, ohne Kooperationen und übergeordnetes Konzept, können alle ja nur verlieren.
Keiner von diesen Unternehmen wird in der Lage sein, damit Geld zu verdienen. Und deshalb reden wir ja auch von Blase. Der Kapitalmarkt ist Richtung Scooter einfach ein bisschen euphorisch geworden. Aufgrund der anfänglichen Erfahrungen in Amerika und so wie wir das mitkriegen, ist ja jetzt auch vom Geschäftsmodell her, tritt langsam eine kleine Kehrtwende ein, dass am Ende diese Zeit von profitablen Scooterverleihern auch sehr schnell wieder zu Ende geht.
Was macht Sie da so sicher?
Wir reden ja die ganze Zeit von einem Geschäftsmodell der Mikromobilität, das erst seit einem Jahr existiert. Und die Nachhaltigkeit eines solchen Geschäftsmodells ist ja noch gar nicht bewiesen. Wir haben das ja erlebt, auch in den letzten 2 Jahren mit den Bikesharern aus China, aber auch von Lime, also dieselben Unternehmen, die vor 3 Jahren angefangen haben, Fahrräder zu verleihen, haben gemerkt, das Geschäftsmodell funktioniert nicht und haben jetzt quasi gesagt, oh, das liegt jetzt am Fahrrad, keiner will Fahrrad fahren. Dann haben sie Elektrofahrräder auf die Straße gestellt und dann haben sie angefangen, sind auf den Scooter gekommen und haben gemerkt, dass das vom Preis-Leistungs-Verhältnis, vom Einkauf, von der Investition einfach ein relativ minderwertiges Gut ist. Das heißt also, man kann das schnell einkaufen, es kostet nicht so viel wie ein E-Bike, es ist nicht so komplex. Man kann es schnell anbieten, die Leute finden es auch erstmal hip, weil es neu ist. Aber wie das Ganze nach 2, 3, 4 Jahren zu bewerten ist wirtschaftlich, das weiß ja noch keiner.
Das stimmt. Die Investoren sind auf jeden Fall extrem optimistisch, wie Sie auch schon gesagt haben. Die Startups wie Lime oder Bird aus Amerika sind mit extrem viel Venture Capital in Milliardenhöhe ausgestattet. Das ist ja eine ganz andere Liga. Ihr Geschäftsmodell finanziert sich durch Verleih, den Verkauf von den Werbeflächen auf den Rädern,
richtig,
durch Kooperationen mit Städten und dem ÖPNV und durch Vergünstigungen.
Ja, unser Geschäftsmodell basiert aus Pay-as-you-go-Fahrten, aus Sponsoring und Werbung an den Fahrrädern sowie den Abschluss von Kooperationen und Verträgen mit Universitäten, mit Städten, mit Verkehrsbetrieben, Unternehmen. Also im B2B-Bereich sind wir da sehr stark aufgestellt. Wir haben das eben schnell gemerkt, dass alleine das Geld, das da über die Fahrten eingenommen wird, nicht ganz ausreicht, um einen wirtschaftlich nachhaltigen Haushalt zu betreiben. Auch gerade, weil in dem Markt, in dem wir aktiv sind, nämlich in Deutschland, das nicht ein Markt ist, der Fahrradverleihsysteme oder auch eine Form von Sharing schnell aufnimmt, sondern wo das Nutzerverhalten auch aufgrund des guten ÖPNVs und aufgrund der vielfältigen Dinge, die man so einfach so tun kann und auch der Fahrradbesitzquote, das einfach ein bisschen langsamer abgelaufen ist.
Also die hochfinanzierte Konkurrenz aus Amerika bereitet Ihnen keine Sorgen?
Das paart sich ja immer, viel Geld einzuwerben bei Investoren mit einem enormen Druck an Expansion und schnell Entscheidungen zu treffen und schnell Erfolg zu bekommen.
Mhm.
Und damit sind ja unsere Wettbewerber im Bikesharing auch schon vor 2 oder 3 Jahren voll auf die Nase gefallen. Und die hatten auch 2-3 Milliarden Euro an Venture Capital etc. eingesammelt. Und in den meisten Fällen ist einfach davon nicht viel übrig geblieben, außer Schrotthaufen, die jetzt zu Möbeln oder zu neuen Fahrrädern verarbeitet werden.
Also aus Ihrer Erfahrung heraus sind Sie da sehr gelassen, was die Einführung der E-Scooter in Deutschland angeht?
Also wir mischen da erstmal nicht mit, weil wir das Ganze als wirtschaftlichen Dumpingwettbewerb einschätzen und keiner der Akteure, die sich jetzt an der E-Scooter-Blase in Deutschland beteiligen, wird dabei Geld verdienen. Das ist für uns ganz klar. Das Zweite ist, wir sind ja jetzt schon einige Jahre, ja über ein Jahrzehnt am Markt und haben so viele Kooperationen, und von der Seite sind wir auch nicht so getrieben, dass wir jetzt so schnell handeln müssen.
E-Scooter werden ja gerne als besonders umweltfreundliche Alternative, zum Beispiel zum privaten Auto, dargestellt. Wie sehen Sie das?
Also wir hören da von Firmen, die sammeln jede Nacht die tausenden Scooter in der Stadt ein, mieten eine Riesenhalle ein, über 1000 Quadratmeter, stellen die Scooter nebeneinander, knöpfen die alle ans Ladegerät an und bringen sie dann am nächsten Tag wieder aus. Das hat einfach mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Und nach 6 Monaten ist der Elektroschrott da. Ich meine, das sind Lithium-Kobalt-Batterien, geschürft im Kongo von Kinderhänden, ich kann es ja gar nicht anders sagen, wo es überhaupt keinerlei Recycling-Konzepte im Augenblick gibt. Also aus meiner Sicht ist das einfach ein ökologischer Irrwitz.
Aber das Lade- und Batterie-Recycling-Problem haben Elektroräder ja auch. Was ist denn Ihre nachhaltige Lösung dafür?
Wir setzen da eben drauf, dass wir das als sinnvollen Teil mit einsetzen und eigentlich aufs Fahrrad setzen für die Leute, die aber lieber Scooter fahren, auch Scooter mit anbieten. Das dann aber überwiegend über eine Ladeinfrastruktur, die in die Städte installiert wird und wo wir dann Scooter an festen Plätzen ausleihen können, kann die dann auch Free-Floating abgeben, aber dann werden sie in regelmäßigen Abständen eben zu den Stationen zurückgebracht, eingeklinkt und dort automatisch aufgeladen. So wie unsere E-Bikes eben auch. Ist ja nicht so, dass wir keine E-Bike-Sachen machen. Wir haben ein großes Projekt in Bilbao, wo wir an die 500 E-Bikes ausleihen, aber da fährt eben kein Auto rum, um die Fahrräder einzusammeln, um wieder auszuladen oder um Batterien auszutauschen, sondern das geschieht alles durch eine Infrastruktur, die fest installiert ist, die von uns entwickelt wurde. Da sind wir, würde ich auch sagen, Technologieführer in dem Markt, und dann macht das Ganze wieder einen ganz anderen Sinn.
Wie lang ist die Haltbarkeit Ihrer Elektroräder?
Wir schätzen das auf 5 Jahre. Wir machen bislang auch sehr gute Erfahrungen, und da haben wir die ersten E-Bikes jetzt 2 Jahre im Einsatz und wir fahren und fahren. Wir rechnen schon damit, dass auch Batterien und Motoren 5 Jahre durchhalten.
Erwägen Sie auch eine Aufrüstung der Räder in Deutschland mit Elektroantrieb oder als Zusatzangebot?
Natürlich, also wir haben die Elektroräder, wir haben die Schließ- und Ladetechnik und gehen damit an den Markt und haben also schon sehr viele Städte, Stadtwerke, aber auch Unternehmen, die einfach interessiert an so einer Lösung sind. Und da haben wir von Nextbike einfach eine richtig geile Lösung entwickelt und die fangen wir gerade an zu vermarkten. Die läuft schon und haben da einfach die richtigen Antworten, denke ich, auf die Mikromobilitätsfragen, anstatt zu kurz geschossen einfach nicht besonders langlebige Fahrzeuge mit Wechselakku auf den Markt zu werfen.
In welchen Städten in Deutschland kann man denn bald Elektro-Nextbikes fahren?
Das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Also die ersten Stationen haben wir schon errichtet. Bei Bonn in einem Umlautsystem, also da kann man das ausprobieren, kann man das auch sehen. Und die erste Stadt ist auch unmittelbar vorm Start hier. Und dann wird der Rollout aber sukzessive erfolgen. Und wir wollen das mit Ladestationen machen, dass wir mit Hybridsystemen eben uns den Akkuwechselaufwand dann auch sparen können und denken, das ist die richtige Strategie. Und da kann man sich ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen und muss keine Angst haben, dass durch neu hinzukommende Marktteilnehmer, die es ja gibt, da einem die Butter vom Brot genommen wird. Also ich denke, das wird sehr schwierig für die Beteiligten, auch mit E-Bikes, die in Städten ähnlich wie E-Scooter hingestellt werden, nachhaltig nur über die Verleiheinnahmen Geld zu verdienen.
Wir waren eben schon bei den Geschäftsmodellen und aktuell ist es ja so, dass die erfolgreichsten Geschäftsmodelle alle auf großen Plattformen laufen im Bereich der Mobilität und über Kooperation, wovon Sie ja auch schon gesprochen haben, dass Sie viele haben. Gibt es noch einen großen Anbieter, eine große Plattform, der sich Nextbike demnächst idealerweise anschließen wird?
Also in erster Linie sind wir ja selber eine Plattform. Also und in zweiter Linie arbeiten wir einfach mit den lokalen Plattformen zusammen, sprich mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben. Also wir erleben ja in Deutschland oder überhaupt weltweit, dass Bikesharing oder Mikromobilität eigentlich sehr lokaler Markt ist. Also anders als bei Facebook. Facebook lebt davon, dass sehr viele Menschen auf der ganzen Welt da irgendwie auf der Plattform sich tummeln. Und beim Bikesharing ist eher von Bedeutung, was in der jeweiligen Stadt auf der Straße rumsteht oder mit dem öffentlichen Nahverkehr verknüpft ist oder mit der Universität, die dort auch in der Stadt ansässig ist. Und da verknüpfen wir uns auf lokaler Ebene mit Plattformen, die sinnvoll sind und bauen da unsere Partnerschaften mit verschiedensten Anbietern aus.
Zoomen wir wieder ein bisschen raus. Sie sind ja, wie gesagt, in vielen Ländern der Erde unterwegs mit Ihren Nextbikes. Wo geht es als nächstes hin?
Ja, wir sind, ich glaube, 26 Ländern aktiv. Durch diese große, ich sag mal, Konkurrenzsituation, die durch die Chinesen dann auch vor 2 Jahren auf uns zugekommen ist, die dann plötzlich im Asia-Pacific-Bereich und Räder reingestellt haben, in USA Räder reingestellt haben, in England in den Städten die Räder reingestellt haben, haben wir uns erstmal ein bisschen konzentriert auf das, was wir haben und was ein bisschen naheliegender ist, nämlich Europa, und haben festgestellt, dass die Konkurrenz dann sich nahezu überall auch schnell wieder verdünnerisiert hat. Wir wollen Deutschland ausbauen, das ist sehr wichtig für uns, und einige europäische Kernländer, in denen wir schon starke Beziehungen haben, und konzentrieren uns darauf und nehmen aber Geschäftschancen, wie sie international auch auf uns zukommen, wahr, aber unser Fokus ist Europa.
Was ist denn Ihre persönliche Vision der Mobilitätswende, also sozusagen Ihr Idealzustand für die Zukunft?
Dass die Städte den Platz, den sie haben auf der Straße, besser nutzen. Das heißt also, weniger Platz für fahrende und parkende Autos zur Verfügung gestellt wird und sich die Leute dann bewegen mit Elektroscootern, mit Fahrrädern, mit E-Bikes, mit Taxen, sei es autonom oder nicht autonom. Und das Ganze aber sehr energieeffizient. Also ich finde das Fahrrad nach wie vor für die Wege der Innenstadt das perfekte Verkehrsmittel. Und wenn es nach meiner Vision geht, dann fahren wir in Zukunft nicht auf Hoverboards, nicht auf E-Scootern, sondern wirklich auf Fahrrädern. Und wenn es weitere Strecken sind, auf Elektrofahrrädern rum. Und ich denke, dass das, wenn wir in 50 Jahren dieses Automobilzeitalter ein bisschen hinter uns gelassen haben und so eine Straße beobachten, dass mehr als die Hälfte des Verkehrs über Fahrradfahrer oder E-Bikes abgewickelt wird.
Nächste Woche spreche ich mit dem Emmy-Gründer Valerian Seiter. Sein Startup verleiht elektrische Roller in deutschen Großstädten, also Motorroller mit Elektroantrieb. In den E-Scootern sieht er keine Konkurrenz, sondern einen Verbündeten gegen einen ganz anderen gemeinsamen Gegner. Mehr erfahren Sie nächste Woche, wie gewohnt freitags auf managermagazin.de oder auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über Anregungen, Kritik und Bewertungen bei iTunes.